Ja, irgendwie habe ich das Verlangen auch nochmal zu beten, wenn ihr mit mir nochmal betet. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du meine Gedanken jetzt führst. Alles Gehörte, was auch die anderen jetzt hier vorgetragen haben, die Geschwister, Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns dafür bereit machst, was du sagen willst, aber dass du uns das im Herzen auch mitbewegen lässt, dass wir von Mitleid getragen werden und dass wir ja für andere Menschen, Herr, mitfühlen auch. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die du uns auch gibst. Und du hast mit uns auch gelitten, Herr, und du möchtest auch, dass wir Anteil nehmen an dem Leid anderer. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns bereit machst und dass du mich führst. Amen. Ja, ich weiß nicht, du verstehst es nicht falsch, irgendwie ist es was anderes, wenn man selber nochmal einfach vor der Predigt ja, mit dem Vater spricht. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das zu vielem von dem, was ihr gerade gehört habt, eigentlich gut passt. Denn es geht um Leiden. Es geht um Leiden, es geht um Klage in der Bibel. Wie das in der Bibel aussieht, was es bedeutet, was damit auf sich hat, wie Menschen vor Gott klagen und ja, wie sie das artikulieren in der Bibel Gott gegenüber. Und ich möchte damit mit euch in ein Buch einsteigen, das vielleicht der eine oder andere von euch schon mal gelesen hat. Ich hoffe, ihr kennt, oder fangen wir es mal so, wer hat schon mal Klagelieder gelesen? Sehr gut. Hat jemand schon mal Klagelieder gesungen? Ah, okay. Vielleicht ist das heute eine Predigt, wo der eine oder andere auch, ich meine, man muss es nicht singen in dem Sinne, es sind allerdings Lieder, Schrägstrich, Gedichte, das ganze Buch ist entsprechend aufgebaut. Von daher kann man das vielleicht heute nicht mehr in dem Maße singen, aber man kann es auf jeden Fall beten, was dort geschrieben steht. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Und ich mache das oft so, dass ich, wenn ich Bibel lese, wenn mir irgendwas auffällt, mir das dann notiere und dann irgendwann darüber auch eine Predigt mache. Und das ist ein Thema gewesen, das mir sehr lange auf dem Herzen brannte, aber ich sehr lange aufschieben musste, weil ich mit anderen Predigtreihen beschäftigt war und ähnlichem. Und jetzt hatte ich aber die Zeit, es mal vorzubereiten und da mal richtig einzutauchen. Und es ist super spannend, wie Klage und Leid in der Bibel dargestellt werden, was es eigentlich für uns oder mit uns macht und was es auch für uns bedeutet. Und wie Gott das ganze Thema auch sieht. Und ich werde mit euch ein bisschen, ja, man nennt das in dieses, wie sagt man das, Rabbit Hole, sagt man das im Englischen, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, ja, diese Hasenhöhle eintauchen, die ist sehr, sehr tief, ja, wie bei Alice im Wunderland. Und wenn man diesen Weg hineingeht, dann muss man sich darauf vorbereiten, dass da vielleicht auch die eine oder andere unbequeme Wahrheit steht. Und auch mit der möchten wir uns heute beschäftigen. Aber vielleicht, bevor wir zum eigentlichen Text kommen, denn ich habe mir das Kapitel 3 ausgesucht, möchte ich mit euch ganz kurz was zur Struktur sagen. Ich weiß nicht, wer von euch Bible Project kennt, ist super empfehlenswert. Die haben den Podcast, die machen super Videos, wo sie immer ein gesamtes Buch nehmen, das analysieren und grafisch darstellen in so einem Bild am Ende. Und es ist sehr, sehr empfehlenswert, wenn ihr euch mal einzelne Bücher einfach aus der Bibel rauspickt, die ihr lesen wollt, euch mit der Struktur mal auseinanderzusetzen und mal so einen Gesamtüberblick zu bekommen. Und die haben am Ende immer so einen coolen Comic, wo die einzelnen Kapitel und die Struktur des Buches eingeteilt ist. Und das finde ich immer sehr hilfreich, einfach wenn man das Buch halt studiert oder liest. Und das ganz Interessante an diesem Buch ist tatsächlich, es ist eingeteilt in 5 Kapitel, also es ist nicht besonders lang, daher sehr empfehlenswert auch zu lesen, vielleicht am Stück. Es hat eine sehr klassische Struktur. Also es ist ein Lied, es ist ja, Poesieform geschrieben, in hebräischer Poesieform, die ist ein bisschen anders, als wir das im Deutschen kennen. Also zum Beispiel sowas wie Reime, das gibt es im Hebräischen klassischerweise jetzt nicht, ja, oder es ist zumindest nicht direkt ein Hinweis darauf. Sonst würden wir sofort wissen, ah, das ist ein Lied. Aber wenn hier jetzt wahrscheinlich nicht Lied stehen würde, dann würdet ihr gar nicht denken, dass es ein Lied ist. Denn im Hebräischen ist das ein bisschen anders. Aber die Struktur eines Liedes ist hier wiederzufinden. Und das beginnt in fünf, es ist in 5 Kapitel unterteilt. Und das Spannende hier ist tatsächlich, dass diese 5 Kapitel, also jedes dieser Kapitel hat 22 Verse. Und das mittlere Kapitel, das Kapitel 3, das hat 66. Und das kann man relativ gut, wenn man Mathe kann, mal 3 multiplizieren, dann weiß man, aha, okay, da ist ganz bewusst etwas passiert. Der Schreiber hat hier ganz bewusst einen Fokus aufgebaut. Und im Hebräischen wird es oft so gebaut, dass die wichtigste Botschaft des Buches befindet sich im Kern, im Zentrum. Das kann man super zum Beispiel bei der Bergpredigt Jesu ausarbeiten. Da kann man feststellen, dass die auch eine schematische Struktur hat. Bei Liedern, in Psalmen und hier im Klageliederbuch eben auch. Wir haben 5 Bücher. Die Mitte von den 5 Büchern ist das 3. Buch, logischerweise. 2 davor, 2 danach. Wir haben 66 Verse, 3 durch 3 geteilt. Da gibt es ein Zentrum. Und wir werden heute in dieses Zentrum vom Zentrum reintauchen und uns anschauen, was Gott und was der Schreiber dieses Buches uns sagen will. Es geht um Leid. Und wir wissen, dass Leid in der Bibel kein Fremdwort ist. Kommt sau oft vor, überall ist irgendwo die Geschichte der Bibel auch mit Leid verknüpft. Der größte Sieg, das wichtigste Ereignis in der Geschichte der Menschheit ist so eng mit Leid verbunden, dass man es gar nicht voneinander trennen kann. Das Kreuz ist der Sieg und das Kreuz ist Leiden. Es gibt eine Verbindung zwischen den Zweien. Und der Schreiber dieses Buches, es ist vermutlich Jeremia, von dem wir heute schon gehört haben. Man kann es nicht ganz genau sagen, denn einzelne Passagen dieses Buches sind sehr, wie soll ich sagen, chaotisch geschrieben. Also er beginnt am Anfang mit dem Blick auf sich, auf das Volk, in dem ersten Kapitel und geht dann hin zu dem Blick auf sich selber. Und das ist Kapitel 3, ja. Dort schaut er auf sich selber und sagt, was bin ich für ein elender Mensch? Und dann geht er wieder weg und schaut, das kann man jetzt hier leider nicht so ganz lesen, aber es geht um Jerusalem und am Ende im 5. Kapitel versinkt der Schreiber wieder im kompletten Chaos. Die letzten Verse verlieren, es verliert alles so langsam seine Struktur, es sieht so aus, als würde alles auseinanderbrechen. So viel Leid, so viel Schmerz und das ganze Buch ist quasi getränkt von diesem Thema. Und es beginnt, und das ist ganz interessant, manchmal, die Bücher im Alten Testament, das könnt ihr auch nachgucken, beginnen, oder der Name des Buches leitet sich ab vom ersten Wort des Buches. Und das erste Wort in diesem Buch, das kann jemand nachgucken, wenn er gerne möchte, Klagelieder 1, was da steht, das steht nämlich ein deutsches Wort, glaube ich zumindest in meiner Übersetzung, vielleicht steht es bei euch anders, da steht Ach. Ach heißt EK und das ist das Wort für Klage. Und daher hat man das Buch ganz einfach Klagelied genannt. Daher kommt der Name. So viel zur Struktur. Viel weiter würde ich da jetzt nicht eintauchen, weil wir uns, wie gesagt, mit dem 3. Kapitel beschäftigen. Aber ich wollte euch einfach diese zentrale Deutung dieser Verse, die wir uns jetzt gleich anschauen werden, mitgeben. Die Aussagen, die hier getroffen werden im Text, und ich habe es euch mitgebracht. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, ob es Schlachter oder Luther ist. Ich glaube Schlachter, aber ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen. Und wir wollen mal gemeinsam anschauen, was der Schreiber hier schreibt. Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Mich hat er verjagt, in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Er hat mein Fleisch und meine Haut verfallen lassen und meine Knochen zermalmt. Er hat rings um mich her Gift und Leid aufgebaut. In Finsternis ließ er mich wohnen wie längst Verstorbene. Er hat mich eingemauert, dass ich nicht herauskommen kann. Mit ehernen Ketten hat er mich beschwert. Selbst wenn ich schreie und rufe, verschließt er doch die Ohren vor meinem Gebet. Mit Quadersteinen hat er meine Wege vermauert, hat meine Pfade gekrümmt. Er lauert mir auf wie ein Bär, wie ein Löwe im Dickicht. Er hat meine Wege versperrt und hat mich zerfleischt, mich arg zugerichtet. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gesetzt. Er hat mir die Nieren gejagt, die Söhne seines Köchers. Ich bin meinem ganzen Volk zum Gelächter geworden, ihr Spottlied den ganzen Tag. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt, mit Wermut getränkt. Er ließ meine Zähne sich in Kies zerbeißen, hat mich niedergedrückt in die Asche. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Gedenke doch an mein Elend und mein Umherirren, an den Wermut und das Gift. Beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt, diese aber will ich meinem Herzen vorhalten. Jetzt will er seinem Herzen etwas vorhalten und jetzt wird's super interessant. Jetzt sind wir im Zentrum dieses Buches angekommen. Was jetzt kommt, ist die Mitte der Mitte. Dieses will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgegeben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nie zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Entschuldigt, ich bin ein bisschen sprachlich angeschlagen. Ich möchte euch, bevor wir jetzt uns mit diesem Thema beschäftigen, etwas auf den Weg noch mitgeben. Ich weiß, ich bin noch relativ jung. Ich habe im Leben noch nicht allzu viel gesehen, wie so manch ein anderer von euch. Und vielleicht oder ganz sicher habe ich auch nicht alles Leid erfahren, was vielleicht manche von euch erfahren mussten. Und das ist in jedem Leben unterschiedlich. Aber ich möchte euch bitten, dass ihr euch jetzt nur noch auf die Botschaft konzentriert. Ich bin, wenn man so will, wie so ein Amazon-Paketbote, ja, weil ihr habt es ja nebendran. Und ich bringe euch jetzt nur noch das Paket. Wen juckt der Postbote, wenn in dem Paket was drin ist, was ihr unbedingt haben wollt, was ihr erwartet, was ihr euch gekauft, bestellt habt, wie auch immer, was euch ein Freund geschickt hat, egal. Wer schaut da noch auf den Postboten? Bitte, bitte, lasst nur das Wort jetzt zu euch sprechen. Danke, ich habe eins, jetzt habe ich zwei. sehr lieb. Und lasst euch nicht davon, sage ich mal, ableiten oder wegführen, dass jemand spricht, der vielleicht noch nicht durch zig Todesfälle und schwere Krankheit und alles durchgegangen ist. Gottes Wort spricht so viel von dem Thema. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns jetzt nur noch auf die Botschaft, auf das, was im Paket drin ist, konzentrieren. Also, Leid. Hier wird ganz klar ganz viel über Leid gesagt. Ich glaube, ihr habt es gehört, was der Schreiber hier alles von sich gibt und wie schlimm die Situation sein muss, in der er sich befindet. Und dieser Mann, der hier sinnbildlich steht für die leidende Person, dieses Buch ist voller Hyperlinks, wie man das so schön sagt im Deutschen, zu anderen Charakteren in der Bibel und anderen Geschichten im Alten Testament sowie auch im Neuen Testament. Und die Bibel ist ja so toll, weil dieses Buch so krass miteinander vernetzt ist. Es greift überall immer wieder zwischendurch in andere Geschichten hinein und lässt dich daran erinnern, ah Moment, da war doch eine andere Geschichte, da ist doch ein anderer Mann gewesen, der hat genau dasselbe erlebt, dem ging es genauso schlecht. Eine der Personen, die hier sehr stark widerhallt in dem, was wir gerade gelesen haben, ist der Hiob, der unfassbar schweres Leid ertragen muss. Er wird schwer krank, seine Familie stirbt, sein ganzer Wohlstand, er war super reich, wird ihm alles genommen. Innerhalb von wenigen Tagen ist alles weg. Und er sitzt im Staub, in der Asche, schwer bedrängt, schwer beladen, schwer krank. Und er gibt Worte, die sehr ähnlich sind wie diese. Wir werden sie nachher noch kurz lesen von sich. Jesus hat in den letzten Stunden seines Lebens so schweres Leid erfahren müssen. Schwere Pein, so viel Schmerz, so viel Verachtung. Er war am Boden, genauso wie dieser Mann, der es hier beschreibt. Und wer weiß, ob nicht Jesus, der dieses Buch ja mitverfasst hat, zumindest muss man das so sagen, inspiriert hat, nicht auch diese Worte im Kopf hatte, als er auf dem Weg nach Golgotha war. David, als er verfolgt wurde von Saul, obwohl er unschuldig war, schwer bedrängt, schreibt zwei Psalmen, Psalm 22 und Psalm 69, das sind die beiden Klagepsalmen, die David geschrieben hat. Auch er wird schwer von Leid bedrängt. Später von seinem Sohn Absalom muss er wieder fliehen, wieder sich verstecken. Ein Jona, der im Bauche des Fisches leidet und wartet und Ungewissheit ertragen muss, was als nächstes kommt. Das Volk Israel, immer wieder. Ob es in Ägypten war, ob es nachher im Exil war, wie wir es jetzt gehört haben, in Babylon und dann auch später während der Diaspora. Und auch Josef, auch ein super Beispiel dafür, der so viele Tiefpunkte in seinem Leben miterleben muss. Und wisst ihr, was diese Menschen gemeinsam mit diesem Schreiber aus diesem Buch haben. Sie alle erfahren Leid. Sie erleben Leid und Trübsal und Krankheit. Und sie erleben sie, und jetzt kommt der Punkt, worauf ich heute euer Augenmerk lenken möchte. Sie erleben sie durch Gott und mit Gott. Durch Gott und mit Gott. Und deswegen ist mir das so wichtig, das zu betonen, weil wir oft denken, ja, vielleicht passiert mir dies und das, weil X, Y, Z. Das, der wagt mir Böses, der ist das, die Krankheit ist so, die Situation ist so, die Politik macht das, Volkswagen macht das, was auch immer. Es gibt so viele Gründe. Aber wie oft setzen wir uns hin, schauen uns ehrlich ins Gesicht, in den Spiegel und stellen fest, Moment mal, aber hinter allen Dingen, die passieren, steckt ein souveräner Gott, der alles in der Hand hält und der ganz bewusst Leid gebraucht und Leid zulässt. Und ich weiß, das ist eine schwere Aussage und die müssen wir verdauen, und mir hat es in der Predigtvorbereitung auch nicht leicht gefallen, das zu verdauen, der auch bewusst Leid möchte. Der einen Weg geschaffen hat, der so ist, wie er nun mal ist. Eine Erde, die so ist, wie sie ist. Und der Leid gebraucht für dein Leben, für mein Leben, aber der sich nicht zu schade ist, selbst das Leid anzunehmen. Jesus hat auch schwerstes Leid ertragen müssen. Und wir werden uns nachher noch angucken, warum das so war. Weil Gott es so wollte. Können wir mit dieser Aussage leben? Das ist schwer. Aber ich will euch biblische Beweise dafür liefern, warum die Bibel genau das sagt. Und das Einfachste, um festzustellen, was ein Text eigentlich sagen möchte, ist, sich Schlüsselwörter rauszusuchen. Ich kann es jedem von euch empfehlen, wenn ihr die Bibel studiert, wenn ihr sie lest, mal den Text zu nehmen und einfach nach Wiederholungen von bestimmten Wörtern oder Wortgruppen zu suchen. Das ist sehr pragmatisch und einfach herauszufinden, worum es in einem Text geht, wenn man feststellt, ups, da wiederholt sich ein bestimmtes Wort oder eine bestimmte Gruppe von Wörtern immer wieder. Ganz toll, empfehlenswert ist Psalm 119. Der ist zwar sehr lang, aber ich habe in keinem Kapitel in der Bibel jemals eine solche Dichte von Wiederholungen gefunden wie dort. Es ist unglaublich. Und es ist mega cool, das rauszufinden. Macht es gerne mal. Und hier kann man das auch machen. Und ich habe es für euch gemacht, deswegen habe ich es euch mal markiert. Und ihr werdet feststellen, es gibt besonders ein Wort, das extrem oft hier vorkommt. Und es wird sofort klar, wer hier der Aktive ist. In diesem Text geht es darum, dass Gott derjenige ist, der den Schreiber, und wenn das hier der tatsächlich der Jeremia ist, den Jeremia in dieses Leid stürzt. Niemand anders. Niemand anders, das sind nicht die äußeren Umstände. Das ist nicht der schwere, der böse babylonische König, das Exil, die bösen Menschen um einen herum, die Krankheit. Es ist er, der Herr. Gott, der Herr. Ich bin gebeugt durch die Rute seines Zorns. Er verjagt in die Finsternis, führt er mich. Er kehrt immer wieder seine Hand gegen mich den ganzen Tag. Er hat mein Fleisch und meine Haut verfallen lassen. Er hat rings um mich das Gift und Leid aufgebaut. In die Finsternis ließ er mich wohnen. Er hat mich eingemauert und er hat mich mit Ketten beschwert. Verschließt er seine Ohren vor mir. Mit Quadersteinen hat er die Wege vermauert und gekrümmt. Er lauert mir auf wie ein Bär. Er hat seinen Bogen gegen mich gespannt. Er hat meine Wege versperrt. Er hat in meine Nieren gejagt die Söhne seines Köchers. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt. Er ließ mir die Zähne im Kies zerbeißen. Und jetzt, aber dasselbe Prinzip. Ja, du, Vers 17, ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen. Wer lässt das Leid zu? Es ist er, der Herr. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie oft ihr euch damit auseinandergesetzt habt, für mich war es auch ein Stück weit so ein bisschen das erste Mal, mich aktiv damit auseinanderzusetzen. Und das ist ein Ringen, das ist ein Kämpfen. Aber es ist er der Herr. Und das ist nicht der einzige Abschnitt in der Bibel, der darüber spricht. Es gibt noch viele mehr. Und ich möchte euch noch etwas sagen. Er ist der eine, der reinführt, aber, und das Aber ist riesengroß, aber er ist der eine, der auch wieder herausführt. Er führt dich ins Tal, aber er führt dich auch heraus. Und er ist bei dir, jede Sekunde dieser Zeit, in der du in diesem Tal bist, ist er da. Und er wird bei dir sein in dem Moment, wo du wieder herauskommst. Er lässt dich nicht allein, aber er führt dich und mich ins Tal. Und er führt dich und mich heraus. Um das Ganze nochmal zu untermauern, dass Gott aktiv ist im Leid. Aktiv. Hiob, ich habe es vorhin schon erwähnt, Kapitel 2, Vers 10. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sagt der Hiob, als es ihm so schlecht ist und seine Frau ihn damals bedrängt, sagt er, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Und in Kapitel 19, Vers 19 sagt er, alle meine Vertrauten verabscheuen mich und die ich liebte, haben sich gegen mich gewandt. An meiner Haut und an meinem Fleisch klebt mein Gebein und ich habe kaum noch Haut, um meine Zähne zu behalten. Erbarmt euch doch über mich, ihr meine Freunde, denn wer? Denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich ebenso wie Gott und werdet nicht satt, mich zu zerfleischen? Wer hat Hiob getroffen? Jesaja, die Prophetie, wo ich gesagt habe vorhin, dass Jesus durch Leid gehen musste. Kapitel 53, Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es. Es gefiel ihm, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Er hat ihn zerschlagen, Gott, seinen eigenen Sohn. Es war sein Plan von Anfang an, dass Jesus am Kreuz sterben sollte, für deine und für meine Schuld. Jona, Kapitel 2. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte, all deine Wogen und Wellen gingen über mich. Welche Wogen, welche Wellen? Wer hat Jona ins Meer geschleudert? Es war Gott. Zum Volk gibt es auch noch ganz viele Bibelstellen. Jeremia Kapitel 5 wäre zum Beispiel eine, wo Gott sagt, ich schicke euch nach Babylon. Nicht die Babylonier sind es, die kommen und euch holen. Ich habe die Babylonier geschickt, um euch dorthin bringen zu lassen. Und was sagt der Schreiber im Buch Klagelieder noch ein paar Verse später? Die habe ich euch jetzt nicht hier mitgebracht, aber ich lese sie euch hier unten vor. Es ist nur ein Vers, den ich rausgenommen habe. Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass es der Herr befahl? Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor Böses und das Gute? Und zu Mose sagt Gott in Kapitel 32 im 5. Buch Mose, seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und ich bin's, der lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand kann aus meiner Hand erretten, sagt der Herr. Und in Kapitel 4 im 2. Buch Mose sprach der Herr ebenfalls und er sagte, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer hat ihn stumm oder taub oder sehend gemacht? Bin es nicht ich, der Herr? Gott übernimmt die volle Verantwortung für das Leid. Und ich weiß, wir leben heute in der Gesellschaft und ihr alle unterhaltet euch wahrscheinlich ab und an mit Menschen, die ungläubig sind und dann stellt man fest, die haben ganz oft diese Frage, warum gibt es Leid? Warum gibt es das Leid in dieser Welt? Und was ist deine Antwort auf diese Frage? Und ich ertappe mich selbst oft, wie ich versuche, den Anwalt zu spielen für den Allmächtigen, zu sagen, na ja, wir Menschen, wir sind so schlecht, na ja, es gibt ja Sünde, na ja, es gibt ganz viele andere Gründe. Aber die Wahrheit ist, du musst Gott nicht aus der Verantwortung rauslassen. Er ist ganz fein damit, die Verantwortung bei sich zu behalten. Ich bin der Herr. Ich mach sehend, ich mach taub, ich mach krank, ich lass zu. Er übernimmt die volle Verantwortung für alles, was passiert auf dieser Erde. Warum gibt es also all das Leid und all das Böse? Warum lässt Gott es zu? Und ich habe mich in der Vorbereitung mit, ich habe keine andere Antwort gefunden als die, dass Gott es eben möchte, dass er es so will, dass es so ist. Warum? Die Frage müssen wir vermutlich dem Allmächtigen selbst eines Tages stellen. Weil er es zulässt und weil er es gebraucht. Darum gibt es Böses und Leid in dieser Welt. Und wir sind uns hoffentlich alle auch einig, dass aus Bösem und aus Schlechtem und aus Leid auch Gutes entstehen kann. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum es das gibt. Und es ist eine Antwort, aber es gibt sicherlich noch mehr. Ich habe mal, und das hat auch so ein bisschen mit dieser Tatsache zu tun, wie wir mit der Souveränität Gottes umgehen. Ob wir akzeptieren, dass Gott in allem souverän ist, allwissend und allmächtig. Und dieses Zitat, ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich fand es sehr, sehr gut. Er hat gesagt, wenn mir Gott für einen Tag, nur für einen Tag, seine Allmacht geben würde, dann würdet ihr sehen, wie sich alle Dinge auf dieser Welt anfangen zu ändern. Würde er mir dann noch seine Weisheit geben, würde vermutlich alles so bleiben, wie es ist. Und das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist die, Gott in seiner Allwissenheit, in seiner Allmacht und Weisheit hat entschieden, dass diese Welt so sein soll, wie sie ist. Und dass dein Leben so sein soll, wie es ist, dass du bist und die Menschen um dich herum und der Ort, an dem du bist. Und es kann sein, dass Gott entschieden hat, dass in deinem Leben Leid passiert. Schwere Situationen, Menschen, die vielleicht sterben, die krank werden, dass du leiden musst. Aber er hat es nicht ohne Grund gemacht. Und er lässt dich dabei nicht allein. Und deswegen ringt der Schreiber dieses Buches so sehr mit Gott und kämpft und sagt, du hast mich so niedergehauen in diese Erde und ich liege hier im Schlamm und im Schutt und in der Asche. Keine Würde mehr, mir geht's schlecht und dreckig. Und dann kommt etwas Interessantes, nämlich dann sagt er, eines will ich aber meinem Herzen vorhalten. In all dem hat dieser Mann immer noch Hoffnung. Und dieses Wissen, er ist nicht allein. Gott hört mich. Alles Leid ist ein Teil von Gottes Plan. Und wir werden es irgendwann begreifen. Wir werden irgendwann bei Gott sein und wir werden sehen, wow, all das hast du dir ausgedacht. Und es hatte einen Grund. Es war nicht umsonst, dass all diese Dinge passieren. Und was noch unglaublicher ist, dass neben der Tatsache, dass Gott einen Plan hat für diese Welt, für das Leid, für den Schmerz, dass er sagt, ich bin auch bereit, selber durch dieses Leid zu gehen. Ich werde Mensch, ich mache mich klein und ich komme in diese Erde und ich gehe selbst bis ans Kreuz für dich und gehe in das Leid. Für dich und für mich, um dich und mich von der Sünde zu befreien, vor der ewigen Verdammnis, dem ewigen Leid, wo es irgendwann keine Hoffnung mehr gibt. Und das ist das, was Petrus im ersten Buch Petrus, im ersten Kapitel sagt, nämlich, dass Gottes Plan von Anfang, vor Grundlegung der Welt an, schreibt der Schreiber dort, war, dass Jesus kommen sollte, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Vor Grundlegung der Welt war das sein Plan. So, und jetzt, sorry, jetzt hat sich bei mir hier alles verstellt. So. Und das, Gott selbst lässt die Sünde und das Böse zu, aber er ist auch selber die Lösung. Er war bereit, selbst die Lösung zu werden am Kreuz für alles, was schlecht und schief läuft auf dieser Welt. Und es bringt mich zurück zum Text. Zur Mitte der Mitte. Eines will ich meinem Herzen vorhalten. Die Verse 21 bis 26. Hier erkennt der Kläger etwas ganz Wichtiges. Gott stürzt ins Unheil und er führt wieder heraus. Und bei all dem macht er dem Allmächtigen keinen Vorwurf und auch keine Beleidigung. Manchmal würde ich mir denken, hey, wenn es mir so schlimm geht, dann würde ich anfangen, ständig nur Vorwürfe zu machen. Was bist du für ein schlechter Gott? Wie lässt du das bloß zu? Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Und dann wird es irgendwann noch krasser und dann fängt man an, vielleicht die Person zu beleidigen, die einem Schlechtes will. Das, all das macht der Schreiber hier nicht. Er erkennt, dass Gott ins Unheil stürzt und dass er auch wieder herausführt. Und das will er seinem Herzen vorhalten. Und ich glaube, das müssen wir auch tun. Wir müssen das unserem Herzen vorhalten. Dass es Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Du lebst noch. Du hast noch Hoffnung. Du hast noch eine Aufgabe. Und du hast eine Perspektive für die Ewigkeit. Wisst ihr, Gott hat nicht uns bestimmt dafür, so wie du es vorhin gesagt hast, Reinhold, dass es auf dieser Erde alles läuft. Er hat uns für die Ewigkeit bestimmt. Dieser ganz kurze Abschnitt, dieser Wimpernschlag, auf dem wir hier verweilen, der geht so schnell zu Ende. Und danach ist es eine ganze Ewigkeit. Voll Freude, ohne Leid, ohne Schmerz. Nur noch Jesus und Freude. Und was sagt er dann hier im Schreiber? Der Schreiber sagt dann hier in den Versen, fängt er an, auf einmal wegzugehen von dem, was Gott alles tut und zu schauen, wer Gott ist. Er sagt, seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Deine Treue ist groß. Der Herr ist gütig und es ist gut zu warten auf seine Rettung. So ein bisschen das, was du vorhin in diesem Psalm gezeigt hast. Gott ist gütig, Gott ist treu, Gott ist heilig, Gott ist Liebe, Gott sorgt sich. Und Jahwe ist gut. Er ist immer gut. Und daraus können wir Hoffnung fassen. Wenn Gott gut ist, dann ist auch sein Plan gut. Und dann ist auch all das Schlechte und Böse, was in dieser Welt passiert, irgendwo damit verknüpft, dass er einen guten Plan damit hat. Ich komme langsam zum Ende. Römer 8. Ich möchte euch das nicht vorenthalten, weil ich der Meinung bin, dass es ein sehr, sehr wichtiger Vers für unser Leben ist. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Vers, nämlich der 29er. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestellt zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seinem Ebenbild gleichgestellt zu sein. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Auf diesem Wort muss man erstmal stehen bleiben und mal nachdenken, was das eigentlich heißt. Was heißt denn das, dem Ebenbild Jesu gleichgestellt zu sein? So zu sein wie Jesus. Das ist das griechische Wort, was hier eigentlich verwendet wird. Ähnlich zu sein wie Jesus. Heißt das, ich erlebe nur die guten Sachen, die Jesus erlebt hat? All die Erfolge, die er feiern konnte? Den Sieg? War das alles, was Jesus erlebt hat? Nein. Jesus' Leben war maßgeblich von Leid, Schmerz und Trübsal geprägt. Und das Interessante ist, dieser Vers ist zeitgleich das stärkste Argument, was es gibt gegen das Wohlstandsevangelium. Denn Gott hat dich nicht dazu berufen, reich zu sein, gut zu sein, schön zu sein, dass es dir immer schön geht und du immer Hoffnung hast und alles ist toll. Gott hat dich dazu berufen, dem Ebenbild seines Sohnes ähnlicher zu werden. Und das bedeutet in seiner tiefsten Bedeutung auch das Leid mitzutragen. Auch durch Leid hindurchzugehen. Gott zu vertrauen, wenn er einen durch das Leid durchführt, durch die Trübsal. Und es ist schön, dass der Schreiber hier dass Paulus hier dieses Bild aus Genesis verwendet und er sagt, so wie Adam und Eva nach dem Ebenbild Gottes geschafft wurden, so sind die Christen, die Kinder Gottes, nach dem Ebenbild Jesu jetzt berufen zu wandeln, zu werden, so wie er es war. Ein Ebenbild von Jesus Christus. Und ich finde es manchmal spannend, dass wir, und ich ertappe mich selbst oft dabei, wie wir das denken, wie ich das denke, warum wir denken, dass Jesus leiden musste und wir das aber nicht müssen. Dass es uns immer gut zu gehen braucht und dass wir es verdienen, dass es uns immer fein geht. Wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, dann glaube ich, sollten wir bereit sein, wenn wir seinem Ebenbild folgen wollen, sein wollen wie er, auch durch diese Trübsal und die schweren Zeiten hindurchzugehen. Und daran festzuhalten, dass Gott gut ist und dass er einen guten Plan hat. Und die anderen Charaktere in der Bibel, die haben das, glaube ich, auch nicht geglaubt. Auch der Hiob nicht, auch der David nicht, auch der Jona nicht, auch das Volk Israel hat vielleicht irgendwann verstanden, Gott führt uns hinein und Gott führt uns wieder heraus. Wir müssen auch durchs Leid hindurch. Ich glaube, es ist schwer zu erklären, warum es so viele bösen Dinge und Leiden dieser Welt gibt. Ich glaube auch nicht, dass es nur eine Antwort dafür gibt oder dass wir die perfekte Antwort haben. Aber ich glaube, es gibt eine sehr, sehr gute Antwort der Bibel für Menschen, die gläubig sind. Und diese Antwort ist ganz klar auch die, dass wir Jesus gleich werden sollen. Das ist deine Antwort für dein Leben und für dein Leid, das du mit dir tragen musst. Dein Joch, wenn du so willst, dein Kreuz, das du trägst. Wir sollen Jesus gleich werden. Wie Jesus, so auch wir. Und Jesus war vorherbestimmt, laut Jesaja 53 und nach dem Petrus 1,1. Jesus war vorherbestimmt zu leiden. So auch wir. Aber auch zu siegen. So auch wir. Amen. Thank you.